Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was kommt denn noch alles auf uns zu? In diesen unruhigen, in diesen chaotischen Zeiten, wo wir merken, von Jahr zu Jahr nehmen die Probleme zu, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, national wie international, Probleme immer größer, Lösungen kaum in Sicht. Kriege, Terrorakte rund um den Globus, zuletzt sogar auch bei uns auf einem Weihnachtsmarkt, Hass und Ausgrenzung in der Gesellschaft, viel Streit, viel Unversöhnlichkeit auch in den Familien, die weltweit immer mehr zunehmende Christenverfolgung, nicht endende Flüchtlingsströme, extreme Naturkatastrophen und eine nicht abflauende Wirtschaftsflaute. Heute Abend kommen jedem von uns sicher noch ganz andere Gedanken in den Sinn, wenn wir so zurückschauen auf dieses Jahr. Und man überlegt sich ja immer, macht so einen Rückblick, so eine Bilanz, was war gut, was war nicht so toll, welche Träume haben sich verwirklichen lassen, welche Träume sind aber auch geplatzt. Aber wie gesagt, in diesem persönlichen Rückblick, da mischt sich bei ganz vielen Menschen so ein unsicheres Gefühl hinein. Was kommt noch alles auf uns zu? Was kommt? Und dann hören wir am Altjahrsabend aus dem Jesaja-Buch, dass Gott sagt: Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Was kommt? Gott kommt. Und mit Gott kommt das Gericht. Das Gericht kommt. Auch wenn man sonst nicht viel vom richtenden Gott hören will, dass er die Übeltäter zur Rechenschaft zieht, das wünschen sich die allermeisten. Wenn wir hören von Mord, von Terroranschlägen, von Kriegsverbrechen, dann ist ja ganz reflexartig dieser Wunsch da, diese Leute, die müssen gestoppt werden, die müssen geschnappt werden, die müssen vor ein Gericht gezerrt werden, die müssen eine gerechte Strafe bekommen, die dürfen nicht so davonkommen. Und die meisten Krimis, die bedienen ja genau diesen Wunsch nach der erwarteten Gerechtigkeit. Am Ende muss doch die Gerechtigkeit siegen. Am Ende muss der Täter überführt werden und eingesperrt werden und vor Gericht kommen. Aber wenn es dann heißt, meine Arme werden die Völker richten, dann ist es ja allumfassend. Die Völker sind ja auch wir, jeder Einzelne. Und dann bedeutet das doch, dass jeder einmal vor Gott stehen wird und sich für sein Leben verantworten muss, für seine Motive, für seine Worte, für seine Gedanken, für seine Taten, was er getan, unterlassen hat. Und dann merken wir, dann ist diese Vorstellung nicht mehr so prickelnd. Und von dieser Vorstellung, dass Gott kommt als Richter, da distanzieren sich natürlich viele Menschen heutzutage. Manche belächeln das und sagen, das ist so eine mittelalterliche Drohbotschaft. Da wollte die Kirche schon immer ihre Schäfchen gefügig machen. Für die anderen wiederum passt diese Vorstellungen von einem Gott, der richtet, nicht zusammen mit ihrer Vorstellung von einem lieben Gott, der keiner Fliege was zu Leide tut. Und wieder andere sagen, für mich überhaupt kein Thema. Ich glaube an keinen Gott. Und deswegen, ich glaube auch nicht an ein Leben nach dem Tod und schon gar nicht an irgendein Gericht. Wir haben vorhin im Glaubensbekenntnis das bekannt, am Ende des zweiten Artikels. Glaubensbekenntnis hat ja drei Artikel, ne? Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn, der Heilige Geist. Und im zweiten Artikel, wo es um Jesus Christus geht, da haben wir vorhin bekannt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das heißt, wir haben bekannt mit der ganzen Christenheit, ja, Jesus Christus wird kommen. Und das Apostolikum stützt sich fast wörtlich auf 2. Timotheus 4, wo Paulus dem Timotheus schreibt: So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Das heißt, wenn wir fragen, was kommt, dann ist vieles im Dunkeln und vieles wissen wir nicht, aber was wir wissen, er kommt. Jesus kommt wieder. Als Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgenommen wurde und die Jünger da so stehen und schauen, wie Jesus durch eine Wolke hinweggeht, da haben die zwei Engel gesagt, Apostelgeschichte 1, ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Und in den Evangelien, da sehen wir an vielen Stellen, wie Jesus immer und immer wieder seine Freunde, seine Jünger, die Menschen, ja, immer wieder sensibel gemacht hat und hat gesagt, Leute, ich gehe weg für eine Zeit, aber am Ende der Weltzeit werde ich wiederkommen. Und deswegen seid wachsam, bereitet euch vor. Und dann hat er Beispielgeschichten, Gleichnisse erzählt, in denen es alle darum geht. Zum Beispiel dieses Gleichnis vom treuen und vom bösen Diener, wo dann ganz unvermittelt der Chef wieder zurückkommt. Oder auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und die einen sind vorbereitet und die anderen sind nicht vorbereitet. Oder von den anvertrauten Talenten, wo der Chef kommt und nachschaut. Und immer wieder heißt es in diesen Gleichnissen, Leute, Achtung, Achtung, passt auf, seid wachsam. Geht verantwortlich mit dem um, was Gott anvertraut hat. Jesus kommt wieder. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber alle werden ihn sehen. Und das sagt Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Und Jesus hat immer deutlich gemacht, wenn er wiederkommt, gibt es zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen, die werden sich freuen, die werden erleichtert sein, sagen, endlich hat dieses ganze Chaos und Drama und Ungerechtigkeit ein Ende. Endlich, mir fällt ein Stein vom Herzen. Und die anderen, die werden in Angst und die werden in Panik versetzt. Wenn Jesus kommt, sichtbar wiederkommt, dann wird es auch für keinen Politiker und für keinen in dieser Welt noch irgendeine politische Immunität geben. Und dann kann sich auch keiner irgendwo in der großen Masse verstecken und denken, er kommt davon. Jesus kommt wieder. Und zwar, und das ist eben nun genau das, Jesus kommt wieder, als Richter oder als Retter. Johannes 5, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Das heißt, Jesus hat die Autorität. Und interessant ist die Begründung, weil er der Menschensohn ist. Weil er Mensch wurde. Das haben wir gerade gefeiert an Weihnachten. Gott wird Mensch, Jesus wird Mensch. Ein Kind, ein Jugendlicher, ein junger Mann, ein Erwachsener. Und er hat all das miterlebt, was Menschen miterleben. Und deswegen kann er sich hineinversetzen in unsere Situation. Hebräer 4 heißt es, weil er in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde, kann er mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Das heißt, er kennt sich aus in der Welt. Er weiß, was es bedeutet, als Mensch in dieser Welt zu leben. Er kennt die Herausforderungen, er kennt die menschlichen Versuchungen. Er kann sich in die Situation hineindenken und das qualifiziert ihn zum gerechten Richter. Denn angesichts himmelschreiender Ungerechtigkeit, da klagen viele, wann endlich wird es einmal gerecht zugehen. Wann endlich kommt das Recht? Wann endlich kommen wir zu unserem Recht? Wann endlich werden die Rücksichtslosen, die Herzlosen, Gesetzlosen, Gewissenlosen zur Rechenschaft gezogen? Und dass Jesus kommt als Richter, das gehört zum Evangelium, zur guten Nachricht. Das ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft, nämlich für alle die Menschen, die darunter leiden, wie es in dieser Welt zugeht.
die leiden unter Ungerechtigkeit. Die Armen und die Elenden, die Misshandelten, die Verfolgten, all diese Opfer von Krieg und Terror, diejenigen, die in der Geiselhaft gestorben sind oder die dahin vegetieren in nordkoreanischen oder russischen Straflagern, die Misshandelten. Aber auch bei uns, die Menschen, die irgendwo hintergangen wurden, betrogen, Opfer wurden von Mobbing, Stalking. Und die sagen, ich leide darunter, weil die Menschen, die das getan haben, die sind nie zur Rechenschaft gezogen worden. Die haben sich auch nie entschuldigt. Vielleicht sind sie längst gestorben. Aber die Bibel sagt, alle Verstorbenen werden auferstehen und zusammen mit den noch Lebenden, wenn Jesus kommt, erscheinen vor dem Gericht. Und dann kommt alles ans Licht. Und dann wird geurteilt. Und die Frage ist, wer kann in diesem Gericht überhaupt bestehen? Und deswegen müssen wir zwei Dinge zusammenhalten, und das ist ganz wichtig bei dieser Frage. In dieser Frage geht es um zwei wichtige Aussagen über das Wesen Gottes. Nämlich die erste Aussage der Bibel ist, Gott ist unwahrscheinlich liebevoll und barmherzig. Gott will nicht bestrafen. Aber zweitens, Gott ist auch gerecht und Gott ist heilig und er bestraft Sünde. Stellt euch mal vor, jemand macht einen Banküberfall. Er beutet Geld mit einer Waffe, bewaffneter Banküberfall. Und dann wird er geschnappt. Und dann kommt er vor den Haftrichter und dann legt er da seine Beute auf den Tisch und seine Waffe und sagt, tut mir alles leid, werde es auch nie wieder machen, ich verspreche es hoch und heilig. Ja, würde dann der Richter sagen, okay, dann kannst du nach Hause gehen, dann ist das Akte geschlossen, die Sache ist erledigt. Geht nicht. Denn das würde jeden anderen animieren. Jeder würde sagen, ich kann das Böse ja mal ausprobieren. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das heißt, wir müssen die Frage stellen, wie passt das zusammen? Liebe, Barmherzigkeit und Gericht und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, auf der einen Seite liebt Gott mit unergründlicher Liebe. Es macht Gott keinen Spaß zu bestrafen. Aber auf der anderen Seite ist Gott absolut gerecht und heilig. Und er kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, vergessen, ist egal. Er muss ein Urteil fällen. Wie macht er das? Einerseits Liebe, einerseits Barmherzigkeit, andererseits Heiligkeit, Gerechtigkeit. Das ist doch ein Dilemma. Dazu eine kleine Geschichte. Von einem Kapitän, in Zeiten, in denen sie noch mit Segelschiffen über die Meere gekreuzt sind. Und dieser Kapitän, der hatte eine Idee, ich nehme mir jedes Jahr, wenn ich so eine größere Fahrt mache, darf einer aus der Verwandtschaft, aus der Familie mit auf so eine größere Seereise. Und dann war es einem Jahr, da durfte sein jüngster Bruder mit aufs Schiff. Und dann sind sie gesegelt übers Meer. Und dann kamen sie aber in eine Unwetterfront und das Problem war dann mit dem Segelschiff, dass das überhaupt nicht, sie sind vom Kurs abgekommen und es hat alles viel länger gedauert und je länger sie da auf dem Meer da umher geirrt sind, haben natürlich die Vorräte auf dem Schiff sind abgenommen. Das heißt, die Lebensmittelvorräte wurden immer knapper. Und dann hat man noch festgestellt, dass es da in der Mannschaft Leute gab, die haben sich einfach bedient, die haben geklaut. Und da wurde der Kapitän richtig wütend und hat eine Ansprache gehalten und hat gesagt, Leute, wenn wir jemanden von euch erwischen, der hier klaut, dann wird er auf dem Schiff öffentlich ausgepeitscht. Und dann passiert's und dann wird einer geschnappt und dann war es das sein jüngster Bruder. Und jetzt war er im Dilemma. Den Bruder auspeitschen lassen, diesen kleinen Kerl, der das vielleicht gar nicht überlebt, aber er kann auch nicht sagen, egal, ich hab zwar gesagt, ich bin gerecht, aber jetzt Schwamm drüber geht auch nicht. Seine Mannschaft, die Leute würden ihn ja nicht mehr achten, nicht mehr für gerecht halten. Was machen? Dann hat er gesagt, okay, bereitet alles vor, die Strafe wird vollzogen. Und dann wurde dieser kleine Bruder da angekettet und dann hat ein so ein Matrose mit seiner Peitsche, wollte er gerade ausholen. Und in dem Moment, bevor er den ersten Schlag ausführen kann, hat sich der Kapitän dazwischen geworfen und hat den ersten Schlag abbekommen. Und damit hat er deutlich gemacht, ja, Strafe muss sein, aber die Strafe hat nicht diesen kleinen Bruder getroffen, sondern ihn, den Kapitän. Er hat es auf sich genommen. Und seht ihr, das in ähnlicher Weise hat Jesus das getan für unser Schuldproblem. Jesus, er ist nicht nur der Richter, er ist auch unser Retter. Er hat den Kopf hingehalten, er hat sich für uns auspeitschen lassen, er hat sein Leben hingegeben, am Kreuz die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Er ist dazwischen gesprungen. Und so kommt beides zusammen. Die Liebe, die Barmherzigkeit, aber auch das Recht und die Gerechtigkeit. Und Jesus sagt in Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und jetzt kommt die wahnsinnige Aussage. Der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod bereits zum Leben durchgegangen. Das heißt, Jesus nennt hier zwei Bedingungen, wie wir vom ewigen Tod hinüberkommen schon zum ewigen Leben. Er sagt nämlich einmal, dass erstens, wer mein Wort hört, wer mein Wort hört. Und das steht das Partizip im Präsens. Das heißt, es geht um ein ausdauerndes, andauerndes, immer wiederholtes Hören. Nicht nur einmal hören, vergessen, sondern immer wieder hören auf Jesus, auf sein Wort. Wer mein Wort hört, denn wenn wir auf ihn hören, dann kommen wir in eine Beziehung zu ihm. Ist ja auch sonst, ja, wenn Menschen sich unterhalten, viel unterhalten, dann wird die Beziehung intensiver. Wer mein Wort hört, wer auf mich hört, der hat ewiges Leben, der hat Leben mit Hoffnung, mit Liebe, mit Freude und Sinn und Vergebung. Und der darf auch in diesen verrückten, diesen chaotischen Zeiten, darf er diese Worte hören, die Kraft und Trost und Mut geben. Der darf hören auf die Zusagen, die Gott uns gibt, seine Verheißungen in der Bibel. Der darf dann hören, wenn der Petrus uns sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, Christus, er sorgt für euch. Alle eure Sorge. Alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Oder dann dürfen wir hören, wie der Paulus schreibt, wie er dieses Wort hört von Jesus, lasst dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Oder dann dürfen wir diese Zusage hören, wo Jesus selbst seinen Freunden sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und das heißt, wer so in einer hörenden Beziehung mit Jesus lebt, der wird seinem Wort gehorchen, der wird tun, was Jesus sagt, wer mein Wort hört. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge einen ganz wichtigen Satz gesagt und da lohnt es sich lange drüber nachzudenken. Der Satz heißt, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende gehorcht. Nur der Gehorsame glaubt. Damit ist ganz klar deutlich. Ja? Man kann nicht sagen, ich glaube, aber ich horche nicht seinen Wort. Nur wer wirklich gehorsam ist, das ist das Zeichen, dass er glaubt. Und umgekehrt, der Glaubende, der gehorcht, der kann auch nur gehorchen. Wer mein Wort hört, der kommt sogar nicht ins Gericht, sondern gleich ins ewige Leben. Wer mein Wort hört und zweitens und glaubt dem, der mich gesandt hat, glaubt an Gott, den Vater, der mich liebt und der alles für mich eingesetzt hat. Wenn wir also fragen, was kommt, dann werden wir erinnert, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt wieder als Retter und als Richter. Und die Frage ist ja immer, was ist daran tröstlich? Und dazu hören wir die Antwort zur 52. Frage im Heidelberger Katechismus. Dort wird nämlich die Frage gestellt, was tröstet dich die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten? Und ganz wichtig diese Frage, was tröstet dich? Was tröstet dich die Wiederkunft Christi? Und dann ist die Antwort, in aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und der alle Verurteilung von mir genommen hat. Und darum sagen alle Wartenden Amen.